Ich möchte die Predigt beginnen mit einer Geschichte, die ich erlebt habe, als ich ein Teenager war. Meine älteste Schwester hat in dieser Zeit schon alleine gewohnt, sie hat eine Ausbildung gemacht gehabt. Ich war eingeladen bei ihr und da fiel mir was auf. Es war so, wie so häufig, sie hat ihren Autoschlüssel nicht gefunden. Und das war so lustig und häufig vorgekommen, dass sie ihren Autoschlüssel gesucht hatte, manchmal auch, wenn Termindruck da war, dass sie etwas geschenkt bekommen hat, was ich ganz lustig fand. Das war ein kleines Gerät, das man damals noch nicht digital so groß, sondern ein Gerät, das konnte man an Schlüsselbund dran machen. Und wenn man pfiff, piepste das. Das ist eigentlich eine tolle Erfindung. Das heißt, man findet seinen Schlüssel nicht, pfeift einmal kurz und schon macht es piep, piep irgendwo und man läuft hin und kann sich den Schlüssel nehmen. Eigentlich eine clevere Erfindung, oder? Ich muss sagen, eine ganz nützliche Erfindung. Das Ding hatte nur ein einziges Problem. Das löste unter anderem auch aus, wenn man im Auto saß und Radio gehört hat. Er hatte die ganze Zeit dann das Gefühl, hier pfeift jemand, also hat er da auch immer rumgepiepst. Und das war so nervtötend, dass man es irgendwann weggeschmissen hat, weil es wirklich einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Gerade im Auto war das sehr, sehr unvorteilhaft. Christen sind Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Christen sind Menschen, die auf der Suche sind nach Gott. Aber in ihrem Leben kann es auch dazu kommen, dass etwas anderes dieses Ich-hab's-gefunden-Gefühl auslöst. Dieses Jetzt habe ich quasi das, worum es mir eigentlich geht. Christen sind nicht davor gefeit, manchmal vielleicht die falsche Sache, vielleicht sogar an der richtigen Stelle die falsche Sache zu suchen. Deswegen wollen wir uns heute mit dem Psalm 63 miteinander beschäftigen und sehen, was es über das Suchen und auch das Finden zu sagen hat, dieser Psalm. Und den möchte ich nun mit euch lesen, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich in der Wüste von Juda aufhielt. Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich. Wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl und mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Meine Feinde wollen mir Böses und trachten mir nach dem Leben. Im tiefsten Totenreich werden sie noch enden. Dem tödlichen Schwert werden sie ausgeliefert, den Schakalen werden sie zur Beute. Doch der König wird sich freuen, weil Gott zu ihm hält. Glücklich schätzen kann sich jeder, der sich bei einem Eid auf Gott beruft. Der Mund der Lügner aber wird gestopft. Ich glaube, dieser Psalm ist ein ganz, ganz starker, bewegender und emotionaler Psalm. Und das liegt an der Situation, in der er geschrieben wurde. Es heißt gleich am Anfang von diesem Psalm so ganz unverdächtig, dass es ein Psalm, den David geschrieben hat, als er in der Wüste von Juda war. Denkt man sich, gut, nur eine Ortsangabe. Dahinter steckt aber eine zutiefst tragische Geschichte. David ist nämlich in der Situation, dass er von seinem eigenen Sohn Abschalom verfolgt wird, der ihn umbringen will, um selbst König zu werden. Er ist ein Flüchtling im eigenen Land. Und er stand vor der Alternative, entweder ich bleibe in Jerusalem und kämpfe, dann gibt es hier einen Bürgerkrieg und dann werden viele Menschen sterben, vielleicht wird Jerusalem verbrannt werden, oder aber ich fliehe. Und er hat sich für Letzteres entschieden, er ist geflohen. Und das war eine zutiefst erschütternde Erfahrung, zu sehen, wie der König aus seinem eigenen Land fliehen muss. Und dazu lesen wir im Buch 2. Samuel, das quasi die Geschichte dahinter erzählt, im 15. Kapitel folgenden Vers. Und das ganze Land weinte mit lauter Stimme, während das ganze Kriegsvolk vorüberzog, also das von David. Und der König ging über den Bach Kidron und das ganze Kriegsvolk zog weiter auf dem Weg, der zur Wüste geht. Die Erschütterung betraf nicht nur ihn ganz persönlich, sondern letztendlich das ganze Land. Alle Zeichen standen auf Bürgerkrieg. Dieser Weg in die Wüste war für ihn aber auch ein Weg im Grunde von der wahrnehmbaren Gegenwart Gottes weg. Das lesen wir zwei Verse weiter. Da heißt es, der König sprach zu Zadok, also einem Priester, bringe die Lade Gottes in die Stadt zurück. Werde ich Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen, dass ich sie und ihre Städte wiedersehen kann. Was meint das, diese Lade Gottes? Gemeint ist damit die sogenannte Bundeslade. Das ist die Bundeslade, das ist ein beschlagener Holzkasten gewesen, in dem mehrere Gegenstände als Erinnerung für das Volk Israel reingelegt wurden. Der Stab Aarons beispielsweise, aber auch die Tafeln mit den 10 Geboten. Die wurden dort drin platziert als Erinnerung für das ganze Volk. Und es war so, dass obendrauf auf diesem Kasten aus Gold gehämmerte Cheruben waren, also es waren Engelswesen, die mit ihren Flügeln quasi einander berührten von den Ecken her. Und Gott wird selbst auch als Cherubenthroner bezeichnet, als der thront auf dieser Lade. Das war ein Bild dafür, dass Gott zugesagt hat, dass er dort ist und anwesend ist und dort sein wird und sich finden lassen würde dort. Man könnte sagen, das ist nicht nur geistliches Kapital, man könnte sogar sagen, das ist politisches Kapital. Denn überlegt mal, wie viel besser hätte er seinen Anspruch als König durchsetzen können, wenn er sagen würde, und daran, dass Gott an meiner Seite ist, das seht ihr, dass ich die Lade mitnehme. Er macht das nicht. Er lässt sie dort und sagt, wenn ich Gnade gefunden habe im Auge Gottes, dann werde ich sie wiedersehen. Aber ich nehme sie nicht mit. Das heißt, der Weg in die Wüste war nicht nur der Weg in die Verbannung oder so etwas, sondern muss sich für ihn auch angefühlt haben wie ein Weg von Gott weg. Getragen wird er aber, das merkt man hier, durch eine Hoffnung, die er hat, die in dem anderen Psalm auch beschrieben ist, in Psalm 11. Dort heißt es in Vers 7, denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb, die Frommen werden schauen sein Angesicht. Das ist eine Verheißung, die Frommen werden schauen sein Angesicht. Diejenigen, die an ihm glauben, die an Gott glauben und ihm vertrauen, werden ihn sehen, sie werden ihn schauen, sie werden Begegnung mit ihm haben. Und daran sind wir an die Grundlage des ganzen Psalms erinnert. Und zwar finden wir die gleich in den ersten Worten. Gleich in den ersten Worten findet ihr diese Grundlage des Psalms. Dort heißt es, Gott, mein Gott, bist du. Das klingt irgendwie wie so ein Satz, den man doch vermutlich häufiger in der Bibel finden würde, oder? Irgendwie liest man da so drüber weg und man denkt so, der eigentliche Inhalt kommt irgendwie später. Ich glaube, dass das nicht so ist. Und um quasi zu sehen, was dieser Satz auch im Leben von Menschen bedeutet hat, habe ich euch drei Pastoren und Theologen rausgesucht, die dazu was gesagt haben. Und das hat mich sehr bewegt und ich bete und hoffe darum, dass ihr euch mitnehmen lasst in das, was die dazu zu sagen haben. Der erste ist dieser Mann, der heißt Charles Haddon Spurgeon. Der hat den Spitznamen bekommen, der Fürst der Prediger. Der war eine absolute internationale Legende zu einer Zeit, als es noch fast keine internationalen Legenden gab. Also der ist tatsächlich genauso berühmt gewesen und genauso gut wie sein Ruf. Der hat folgenden Satz gesagt. Wie wird unser Herz erquickt, wenn wir uns die Worte Davids zu eigen machen? Was gibt es Köstlicheres als den Ausruf, mein Gott? Können Engel mehr sagen? Können Engel mehr sagen? Ich finde das absolut gewaltig. Ich lese da so schnell drüber über so einen Satz und denke, du bist mein Gott, Larivari, und dann kommt irgendwas zu was anderem und was einem vielleicht tiefer erscheint. Aber er sagt, noch nicht mal die Engel, die vor Gott stehen, Tag und Nacht, können was anderes oder könnten mehr aussagen, als wenn sie sagen würden, mein Gott. Ist mir das überhaupt klar, was das bedeutet? Was für eine Tragweite das hat? Kein Wesen auf der ganzen Erde kann was Größeres aussprechen. Und ich habe so den Eindruck, ich lese da eher so schnell drüber und denke, das ist irgendwie selbstverständlich. Allzu oft kann ich von ihm reden. Manche Leute fluchen ja sogar und sagen, oh mein Gott zum Beispiel. Wie leichtfertig geht uns das über die Lippen. Gott als mein Gott anzusprechen, ist also nicht so sehr eine Beschreibung von einer Präferenz. Also dass ich sage, du bist halt der Gott, den ich mir irgendwie rausgesucht habe aus der großen Anzahl aller möglichen Götter. Mein Gott ist ein Ausdruck des Bundes Gottes, den er mit mir geschlossen hat und den er mit uns geschlossen hat. Und ein Bund mit Gott, das ist, man kann sich vorstellen, das ist wie eine Art feste Zusage, ein einseitiger Vertrag, der von Gottes Seite geschlossen wurde, den er festgemacht hat, mit dem er sich festlegt und sich selbst fassbar macht für uns Menschen. Und es beginnt schon früh in der Bibel. Einer davon, der bekannteste, ist der an den großen Glaubenshelden Abraham. Da verspricht Gott selbst: Meine Zusage gilt dir und deinen Nachkommen in jeder Generation. Sie ist unumstößlich für alle Zeit. Ich bin euer Gott. Ich bin euer Gott. Gott bewirbt sich an der Stelle nicht darum, diese Posten zu bekommen, sondern sagt: Ich bin das. Das ist eine Ansage. In letzter Zeit habe ich das Schreiben auf Papier wiederentdeckt. Ursprünglich bin ich in der technologischen Aufschwungphase groß geworden, alles mit Computer, so viel wie geht auf Computer. Das ist so quasi Stichwort von allem gewesen, alle meine Sachen in der Uni. Ich habe alles auf Computer geschrieben und Papier war für mich immer was Ätzendes. Und irgendwann habe ich gedacht, ich gebe dem nochmal eine Chance, ehe ich es aus meinem ganzen Leben verbanne, und schreibe einmal. Und ich habe verschiedene Sachen, die ich schreibe. Ich habe da meinen Kalender drin, ich habe da ein Notizbuch drin und so weiter. Ich schreibe einfach Dinge. Und ich habe gemerkt, es ist ein Unterschied, ob ich etwas tippe, ob ich es nur denke oder ob ich es von Hand aufschreibe, ob ich es selber schreibe. Die Psychologie hat das auch gut erforscht, das tatsächlich ist jetzt nicht irgendwie Esoterik, sondern da steckt auch Mechanismen in unserem Kopf drin, was das bedeutet, selber etwas zu schreiben und wie gut man sich Sachen merken kann und daran erinnern kann. Und das tue ich, obwohl meine Handschrift suboptimal ist. Also jeder, der die kennt, weiß, ich schreibe nicht schön. Ich schreibe gerne, aber ich schreibe nicht schön, überhaupt nicht schön. Manchmal muss ich gucken, dass ich überhaupt erkenne, was ich damals geschrieben habe. Da gibt es quasi ein Verfallsdatum. Aber Schreiben zwingt zur Klarheit. Das ist das Entscheidende. Schreiben zwingt zur Klarheit. Wenn ich versuche, etwas zu schreiben, muss ich mir erstmal bewusst werden, was will ich da überhaupt machen? Um was geht es mir? Und deswegen möchte ich euch einen Tipp und einen Ratschlag geben, und gleich werden wir am zweiten Theologen sehen, wie der aussehen kann. Schreib doch mal, was es dir bedeutet, auf zu sagen, mein Gott. Versuche das mal. Ich denke, als die meisten, die hier sitzen und sagen, ich bin Christ, haben irgendwie so ein intuitives Verständnis davon, was das bedeutet und was sie damit verbinden. Man hat vielleicht so das Gefühl von Fürsorge oder Nähe und das ist auch alles irgendwie in Ordnung. Aber ich glaube, dass wir den Kern davon noch nicht begriffen haben, ehe wir nicht den Mut haben, es mal wirklich auszubuchstabieren, was das konkret bedeutet. Und als Beispiel dafür, wie jemand das so machen kann, habe ich euch wieder ein Zitat mitgebracht von dem Theologen Jonathan Edwards. Das ist der, über den ich auch meine Arbeit schreibe. Der schrieb: Am 12. Januar 1723 habe ich mich ernstlich Gott verschrieben. Und ich schrieb es auf, dass ich mich selbst aufgebe und alles, was ich hatte, an Gott gebe. Meine Zukunft in keiner Hinsicht mir gehört. Als jemand zu handeln, der kein Anrecht auf sich selbst hat. Ich schwor ernsthaft Gott, als mein Teil und Glück zu haben und nichts anderes als Teil meiner Freude zu sehen und mich nicht so zu verhalten, als ob es so wäre. Sein Gesetz als konstante Regel meines Gehorsams anzuerkennen, im Kampf gegen die Welt, das Fleisch und den Teufel bis zum Ende meines Lebens. Fand ich unheimlich stark und ich möchte eure Aufmerksamkeit gerade an den letzten Teil geben. Er sagt, ich will mich Gott unterordnen und schreibe das auf. Ich möchte ihm gehorsam sein und ihm nachfolgen und auf ihn hören und nicht auf mich selbst. Und jetzt das Spannende, was er sagt, im Kampf sagt er gegen die Welt, das Fleisch und den Teufel. Was er damit meint, ist nicht, dass er quasi mit dem Schwert losgezogen ist, um irgendwie zu missionieren oder so. Das ist überhaupt nicht im Blick an der Stelle. Wenn es heißt, hier Kampf gegen die Welt, ist das quasi Kampf gegen all das, was meine Aufmerksamkeit von Gott weglenken will. Was sie ablenken will und klein machen will. Das ist das, was er damit verbindet. Also nicht die Welt, in der wir so leben, physisch oder so, sondern die Welt, die uns im Grunde von Jesus wegbringen will. Dann sagt er hier, er kämpft gegen das Fleisch. Was meint das? Das ist ein christliches Fachwort, kann man sagen, aus dem Römerbrief kommt das. Unser Fleisch meint im Grunde unser altes, sündiges Wesen. Nicht unser Körper, sondern unser sündiges Wesen. Also das in uns selbst, was sich von Gott distanzieren will und weglaufen will von ihm und sich eben nicht unterordnen möchte. Das ist das Zweite. Und das letzte gegen den Teufel. Selten, dass man über den was hört. Und leider gibt es auch da sehr viele Missverständnisse, was das bedeutet. Aber wir sollen uns keine Illusion machen. Die Bibel redet da ganz realistisch davon. Es gibt einen Widersacher Gottes. Das ist sicherlich niemand, der auf seiner Liga spielt oder in seiner Liga spielt oder auf seinem Level ist. Der Teufel ist auch biblisch gesehen nichts anderes als ein gefallener Engel, ein gefallener Diener Gottes. Mehr auch nicht. Vor dem müssen wir uns nicht fürchten und ängstigen. Und doch wird damit gerechnet, dass auch der versucht, uns zu Fall zu bringen. Denkt nochmal zurück. Alles Wichtige, was wir in unserem Leben haben, wird eigentlich aufgeschrieben. Fast alles, was entscheidend ist. Nicht ganz alles, aber ich denke fast alles. Verträge werden aus einem guten Grund schriftlich gemacht. Gott hat sein Wort uns in Schriftform gegeben. Die 10 Gebote wurden nicht nur weiter erzählt, sondern die wurden aufgeschrieben. Der Grund dafür ist, dass es damit nicht nur leichter uns zu merken ist, sondern dass wir damit der Sache eine Würdigkeit und Bedeutung beimessen. Wir sagen, wir vergessen das nicht mal eben, sondern wir können sagen, da steht es schwarz auf weiß. Das hat eine Auswirkung. Ich möchte dich ganz dringend einladen, versuch doch mal die Beziehung, die du zu Gott hast, oder was dieser Satz bedeutet, mein Gott, versuche mal auszubuchstabieren, was du damit verbindest, wie Jonathan Edwards das vielleicht gemacht hat, und schreibe es einmal für dich auf. Das war in einem persönlichen Notizbuch gewesen, was er da geschrieben hatte. Das war gar nicht für die Öffentlichkeit groß bestimmt gewesen. Das haben quasi im Nachlass Leute irgendwie gefunden. Damit ist er nicht hausieren gegangen. Aber er hatte sich fest aufgeschrieben und gesagt, da stehe ich und da will ich hin, wenn ich da mal von wegkommen sollte. Der Psalm hat aber auch noch einen ganz wichtigen anderen Aspekt, der wichtig ist zu beachten. Und zwar wird dort die Nähe Gottes, also die Gebetserhörung und die erfahrene Nähe Gottes dort in verschiedenen Bildern beschrieben. Hey, und es sind Bilder, die die Abhängigkeit von Gott deutlich machen. Zunächst mal das Offensichtlichste dabei ist Durst. Da heißt es, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Um ehrlich zu sein, dieser Vers ist eigentlich der, der mir am seltsamsten vorkommt. Ganz ehrlich. Überlegt euch mal, in welcher Situation er ist. Er flieht, muss um sein Leben fürchten, flieht vor seinem eigenen Sohn, der ihn umbringen will. Und das, was er sagt, ist, mir verlangt nach dir. Wäre nicht viel nachvollziehbar, wenn er sagt, mich verlangt danach, dass meine Feinde zu Fall kommen. Oder mich verlangt danach, dass Gerechtigkeit geschaffen wird und so weiter. Oder dass du mich schützt, Gott. Das sagt er hier nicht. Das Erste, was mir einfällt, was er hier an dieser Stelle sagt, ist, mich verlangt nach dir. Dich brauche ich in dieser Situation. So wie ich Wasser brauche, wenn ich am Verdursten bin. Und das Spannende ist, er braucht dafür keine Argumente, um das zu verstehen. Wer von euch schon mal richtig heftig Durst haben musste, der weiß ganz genau, dass man diesem Menschen nicht Wasser hinbringen muss und dann sagen muss, ich habe jetzt viele gute Gründe, warum du Wasser trinken solltest, probier's doch mal. Sondern wer Durst hat, der weiß, ich brauche das, ich habe das nötig. Deswegen, sage ich mal, kann man in der Sinne einen Hund nicht zum Jagen tragen oder einen Christen auch nicht zu Christus tragen, was das angeht. Das ist eigentlich etwas, was in uns drin sein sollte. Und wenn du jetzt vielleicht hier sitzt und sagst, so ganz ehrlich, so dieses große Verlangen nach Gott habe ich hier eigentlich gar nicht, dann lade ich dich ein, an dieser Stelle tatsächlich die Warnglocken zu hören, die das bedeutet. Wenn ich mich schon so sehr eingenistet habe in meinem Leben, dass ich gar nicht mehr in der Lage bin, dieses Verlangen überhaupt nachzuempfinden, sondern ich lese das so theoretisch und sage, ja, wäre schön, dieses Verlangen nach Gott zu haben, dann lass es dir eine Warnung sein. Echter Durst verschiebt die Prioritäten. Und ich denke, geistlicher Durst muss das auch. Das zweite Bild ist nicht weniger stark. Das ist das Bild der Abhängigkeit. Man kann sagen, an Gott zu hängen. Davon lesen wir in Vers 9. Da heißt es, von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Dieser Begriff hängen, den gibt es in der Bibel noch an ganz prominenter anderer Stelle. Und zwar, wenn es zum Beispiel heißt, quasi am Anfang der Bibel, die Ehe gestiftet wird und gesagt wird, wie funktioniert Ehe, da heißt es, ein Mann soll seiner Frau anhangen, anhängen. Das ist das gleiche Wort. Und das wird unter anderem auch verwendet, wenn man Sachen zusammenschmiedet. Auf eine Art und Weise, dass man sie nicht mehr separieren kann, auseinanderbekommt. Also, wenn ich an Gott hänge, meint das nicht so, dass ich so lose an ihm dran bin, sondern es heißt im Grunde, dass ich verlötet bin mit ihm, dass ich verschweißt bin mit ihm, dass er mich so festhält. Dasselbe Wort kommt dann auch an anderer Stelle im Alten Testament wieder, wo Gott auch über die Gebote spricht, in 10 Geboten, da heißt es, den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhangen. Also an ihm dran kleben bleiben, fest an ihm, mit ihm verbunden sein. Doch wenn wir das so wahrnehmen, dann glaube ich, steckt da ein Problem dahinter. Wie kommt es denn überhaupt, dass ich als Christ solche Durststrecken erlebe, dass ich so eine Sehnsucht habe, die in diesem Moment noch nicht gestillt ist? Man könnte doch sagen, wenn Gott sich doch gerne zu erkennen gibt und gerne schenkt und gnädig ist, wie kommt es denn, dass ich durch diese Zeiten gehe? Warum gibt es die überhaupt? Könnte das nicht auch alles immer schon hier erfüllt sein? Warum dieses Verlangen? Wofür brauche ich das überhaupt? Der Grund, warum Gott dieses Verlangen zulässt und auch nicht immer sofort uns diese Gegenwart erfahren lässt, liegt daran, dass ich Gott sowohl mit meinem Durst ehre, als auch damit, wenn er gestillt ist. Ich ehre Gott mit beidem, mit meinem Durst, als auch mit der Situation, wenn mein Durst gestillt ist. Im Psalm 63, Vers 6 heißt es zum Beispiel, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Wie ein Festmahl. Stellt euch vor, ein festlich gedeckter Tisch, wo alles im Überfluss da ist. So erlebt er es, aus dieser Durststrecke herauszukommen. Aber er weiß, selbst da, wo er noch durstig ist, ist es dieses Bekenntnis zu seinem Gott, dass er sagt, du bist mein Gott, dass er schon damit Gott die Ehre gibt. Er ehrt Gott eben mit beiden, denn in beiden Situationen, sowohl in der Erhörung als auch in der Suche, sagt er, du bist mein Gott. Und damit möchte ich zum dritten Theologen kommen, der etwas zu diesem Thema gesagt hat. Das ist ja ein etwas längeres Zitat des gerade pensionierten Pastors John Piper aus Amerika. Und der hat dazu Folgendes gesagt. Wenn du Gott mehr willst als das Leben, dann willst du Gott auch mehr als alle Freuden dieses Lebens. Familie, Gesundheit, Essen, Freundschaft, Sexualität, Zufriedenheit im Job, Produktivität, Bücher, Skateboards, Computer, Musik, Eigenheim, Sonnenuntergänge, Herbstfarben. Wenn David sagt, dass die Liebe Gottes besser ist als das Leben und daher besser als alle Schönheit, die das Leben bedeutet, verneint er nicht, dass all diese guten Dinge von der Liebe Gottes kommen. Er warnt uns mehr, dass, wenn wir unsere Herzen selbst mit Dankbarkeit an der Schönheit des Geschenkes festmachen und nicht an der unendlichen größeren Schönheit des Gebers, dann sind wir Götzendiener und keine Anbeter. Das ist eigentlich ein erschreckender Gedanke, oder? Ich kann mich als Christ zeigen, ich kann versuchen, als Christ zu leben, ich kann nach außen hin quasi wahrgenommen werden von allen als jemand, der an Jesus Christus glaubt und ihm nachfolgt. Und in Wirklichkeit kann es sein, dass ich ein frommer Götzendiener bin. In dem Moment, wo ich mich eben an das Geschenk kette und klammere und nicht an den Geber. Die entlarvende Frage, mit der ich nun mein Herz diagnostizieren kann, ist diese. Worauf richtet sich gerade mein Verlangen? Am Anfang des Gottesdienstes habe ich gefragt, was du hier suchst. Was versuchst du hier zu finden? Wonach ist dein Verlangen eigentlich? Und das ist eine wichtige Frage und eine, die nur wir uns selbst beantworten und stellen können überhaupt. Jetzt ganz ehrlich heute Morgen gefragt, wonach verlangt es dich eigentlich? Wovon ist dein Herz voll? Was bestimmt eigentlich dein Handeln? Ist dieses Handeln bestimmt dadurch, dass du sagst, ich möchte Gott suchen? Oder sind es doch die meisten und vielen anderen Dinge, die du viel mehr brauchst? Über was wirst du dich gleich unterhalten, wenn der Gottesdienst vorbei ist? Wenn er gleich vielleicht draußen steht, die Sonne scheint, es ist schön und man steht zusammen. Was ist denn dann das Thema? Womit füllst du dein Herz und womit füllst du deinen Mund? Und dann auch natürlich die Frage, womit füllst du die Herzen der anderen Menschen, mit denen du beisammen bist? Wenn deine Antwort auf die Frage jetzt ist, ich weiß es nicht so richtig, kann ja sein, dass du sagst, ich bin mir gar nicht wirklich sicher, wonach mein Verlangen ist, dann hast du dir eigentlich selber dein Urteil schon unterschrieben. Ich bete und glaube, dass es nicht das Letzte ist, was zu sagen ist, aber dann hast du es dir selber mal ausgesprochen und eingestanden. Und ich denke, dass dieser Moment, sich es selbst einzugestehen und zu sagen, um ehrlich zu sein, eigentlich geht es mir häufig doch um viele andere Dinge, das ist ein unvorstellbar wichtiger Startpunkt, um Gott wirklich zu suchen. Sich erstmal einzugestehen, dass vielleicht gerade in der Situation in meinem Leben gar nicht Wirklichkeit ist, sondern vielleicht so eine grobe Absichtserklärung. Dann lass dich heute anfangen, einen ersten Schritt zu machen und zu sagen, ich möchte Gott suchen, ich will mich nach ihm ausrichten und nicht nach all diesen anderen Dingen, die meine Aufmerksamkeit fordern. Mir ist klar, dass das unheimlich hart ist. Ich glaube sogar vielleicht, das ist das Schwierigste, was wir als Menschen tun können hier auf der Welt. Ich denke, das ist das Schwierigste. Aber jemand Kluges hat irgendwann mal gesagt, alle Dinge, die sich lohnen, sind schwierig. Alle Dinge, die sich zu tun lohnen, sind schwierig. Also könnten wir uns nur ganz grob vorstellen, wie wertvoll es ist, dieses zu unternehmen. Deswegen lass mich die Predigt mit dem Satz vom Beginn des Gottesdienstes beschließen. Dort heißt es, sucht mich und ihr werdet leben. Amen.